Die Schlagzeilen rund um David haben in den vergangenen Wochen eine ganze Fangeneration erschüttert. Ein junger Künstler, der aus dem Netz kam, sozusagen berühmt wurde, durchs Netz geliebt, gehypt, steht jetzt ganz plötzlich im Mittelpunkt einer Todesermittlung. Am 8. September wurde in einem Tesla, registriert auf seinen Namen, eine Leiche entdeckt. Es war eine 15-Jährige. Seitdem überschlagen sich die Meldungen, Polizeidurchsuchungen, Spekulationen, abgesagte Tourneen. Viele Millionen Fans stellen sich dieselbe Frage. Wer ist David wirklich und was ist damals passiert? Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und diesen Fall, den haben sich tatsächlich einige von euch gewünscht. Ich musste ein bisschen lachen am Anfang, weil eine hat bei Spotify geschrieben, wollt ihr nicht auch mal was zu David machen? Und dazu muss man sagen, sein Künstlername, den schreibt man D4VD, also 4 im Sinne von Adern. Mhm. Aber ich habe das erst gelesen mit diesem Künstlernamen und dachte so, hä, wer? Also ich hatte gar keinen Plan davon und dann habe ich irgendwann mich da mal reingefuchst und habe gedacht, alter Schwede, okay, das ist krass, das müssen wir machen. Ja, und here we are. Ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, also ich habe mich um diese ganzen Ermittlungen und so gekümmert und Friedi hat den Teil gemacht, wer er ist und was er getan hat. Und ich habe wirklich wenig Peil davon und bin jetzt total gespannt, was Friedi uns erzählen wird. Ja.
Und mir geht es genauso und zwar andersrum. Ich hatte übrigens auch gar keine Ahnung, wer David ist und ich kannte auch die Musik nicht, shame on me. Aber scheinbar gehöre ich dann doch nicht zur TikTok-Generation. Weil da ist er nämlich weltberühmt und ja, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Also es ist ein spannender Fall. Also Nina, als du meinst, wir müssen das machen, habe ich auch erst gedacht, so hä, wirklich, kennt man den? Ist das überhaupt ein Star? Ja, Pustekuchen, man kennt den Mann und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also David, geschrieben mit einem A, also sein Künstlername, heißt eigentlich David Burke und er wurde als Teenager über Social Audio und Gaming bekannt. Und was für ihn ja besonders macht, er ist halt irgendwie kein Produkt einer großen Szene, sage ich mal, oder klassischer Musikszene, sondern einer Online-Kultur. Und er wurde berühmt durch Fortnite-Montagen, er hat mit Bandlab Beats gemacht und durch TikTok ist er halt eben viral gegangen. Bandlab ist übrigens eine App, mit der man Musik machen kann. Und Fortnite ist ein Spiel, was ich nie gespielt habe und ich auch nie geblickt habe, aber das eine ganze Generation total gefesselt von war. Vielleicht kennt ihr das ja. Wenn wir verstehen wollen, wer David ist, dann müssen wir halt natürlich ganz an den Anfang zurückgehen. Und geboren wurde er im Jahr 2005 in Queens, New York. Und naja, ihr wisst ja, New York, eine Stadt, die niemals schläft, voller Geräusche, Kulturen und Musik. Doch ganz früh zog seine Familie nach Houston, Texas. Weg von der Enge New Yorks, hinein in ein Haus mit Garten und mehr Platz und mehr Ruhe. David Burke, auch wenn er jetzt, sage ich mal, ein Haus mit Garten hatte und raus konnte, wuchs in einer Welt auf, die, naja, sehr kontrolliert war, vor allem von innen sehr kontrolliert wurde. Es war ein streng christlicher Haushalt, es gab ganz klare Regeln. Bis er etwa 13 Jahre alt war, durfte er kaum etwas anderes hören als Gospelmusik. Statt Pop und Rap liefen zu Hause nur Bach, Mozart und Kirchenhymnen. Seine Eltern achteten sehr darauf, dass er nicht zu viel Weltliches konsumierte. Er spielte früh Klavier, sogar Flöte, war im Kirchenchor, aber immer nur ganz kurze Phasen. Und nach der 7. Klasse kam, naja, kein normales Klassenzimmer mehr für ihn in Frage. Er wurde nämlich dann zu Hause unterrichtet, im sogenannten Homeschooling. Und was für viele jetzt vielleicht wie Freiheit klingt, bedeutete aber für den kleinen David ganz besonders Isolation. Es gab keine Schulgänge, es gab keinen Alltag mit Freunden, stattdessen halt eben sehr, sehr viel Zeit alleine. Und er beschreibt später selbst, die Einsamkeit war allerdings auch ein Nährboden für seine Kreativität. Und dann gab es noch etwas ganz Wichtiges in seinem Leben, und zwar das Gaming. Fortnite, dieses Spiel, wurde für ihn zu einer Art Tor zur Außenwelt. Über dieses Spiel fand er Freunde, Kontakte und eben eine Community. Also man kann sich in diesen Spielen ja dann austauschen. Man sucht sich eine Figur, man baut sich eine Figur zusammen und zockt dann das Spiel. Und er machte dann halt bei YouTube Montagen von Fortnite. Und diese Montagen, diese Zusammenschnitte hinterlegte er eben mit Musik. Und das war seine erste Bühne, kann man sagen. Seine Videos wurden aber ursprünglich dann wegen fremder Musik gesperrt, weil er halt andere Musik genommen hat und das darf man natürlich nicht wegen Musikrechten und Lizenzen. Deswegen wurden seine Videos gesperrt und seine Mutter gab ihm dann einen ganz entscheidenden Rat. Und dieser Rat sollte sein Leben verändern. Sie sagte, mach doch einfach deine eigene Musik. Ja, und so begann es, dass David mit einer ganz simplen App, eben dieser App, die ich vorhin genannt habe, Bandlab, dass er dann angefangen hat, auf dem Handy Musik zu machen. Er hatte kein Studio, es gab keine Profis. Sein erstes Aufnahmestudio war der Kleiderschrank seiner Schwester. Ja, ein kleiner, enger Raum, vollgestopft mit Klamotten. Und mittendrin eben ein Junge, so muss man es echt sagen, ein kleiner Junge, der Songs einsang und diese Songs sollten später Millionen berühren. Und er hatte das Glück, wovon viele, viele Künstler, glaube ich, heutzutage träumen oder viele junge Künstler, dass ein Snippet seiner Musik, Romantic Homicide von dem Song, auf TikTok geteilt wird und dann halt eben viral geht, weil dann ganz viele Leute TikToks und Reels halt eben mit diesem Song machen. Und so entstehen ja heutzutage große Künstler und so war es bei ihm eben auch. Der Song Romantic Homicide erschien 2022 und naja, man kann schon sagen, ein Titel, der jetzt im Rückblick oder mit Blick auf diese Folge fast unheimlich klingt, weil Homicide oder Romantic Homicide übersetzt romantischer Mord, ne, bedeutet das Ganze. Und dieser Song ging viral, platzierte ihn international in den Charts und brachte ihm tatsächlich auch einen Plattenvertrag ein. Inhaltlich geht es in dem Song aber nicht um einen tatsächlichen Mord. Es ist eine sehr reduzierte Ballade und man könnte schon sagen, er flüstert schon fast. Und er spricht über das Ende einer Beziehung. Also David singt über gebrochene Liebe, über das Gefühl, dass eine Partnerschaft gestorben ist. Fast so, als hätte er die Liebe selbst umgebracht. Aber gerade jetzt, muss man ja schon fast sagen, mit dem Fund einer 15-Jährigen in seinem Umfeld bekommt der Song natürlich eine ganz andere, etwas beklemmendere Dimension, auch wenn das Lied natürlich ursprünglich nichts mit einem realen Verbrechen zu tun hatte. Ich habe mal einfach, weil ich werde jetzt noch weiter darauf eingehen, David ist ein sehr komplexer Jugendlicher, sage ich mal, psychologisch auch komplex. Und dann habe ich mir mal versucht, verschiedene Punkte anzugucken und das so ein bisschen psychologisch mit Hilfe auch von gewissen KIs zu analysieren. Und in der Kindheit, die Kindheit wissen wir ja alle, prägt ja einen Menschen sehr früh. Und die Kindheit von ihm war geprägt eben durch strenge religiöse Erziehung, durch Isolation und Einsamkeit und halt eben durch Gaming und Internet als Flucht. Und man kann halt schon sagen, dass diese strenge religiöse Erziehung, wo selbst Musik reglementiert war, ja, und dazu das Homeschooling, dass das darauf hindeutet, dass er ja ein sehr enges, kontrolliertes Umfeld hatte, das sozusagen seine Selbstbestimmung auch eingegrenzt hat. Hinzu kommt natürlich diese Isolation und Einsamkeit, das dazu führen kann, dass bei so einem jungen Menschen quasi sie sich ja nach innen zurückziehen und eine sehr starke Innenwelt entwickeln. In ihrer Fantasie und gar nicht so sehr nach außen hin. Und dann kommt natürlich dieses Thema Gaming hinzu, wo du einfach auch sein kannst, vor allem bei Fortnite, wo du ja eine Welt entwickeln kannst, in der du jemand anderes sein kannst, komplett. Und das wird auch noch jetzt gleich wichtig, weil David hat nämlich ein ganzes Universum um sich herum geschaffen. Und das heißt Davidverse. Und ich habe mir jetzt überlegt, okay, wie der hat ein Universum um sich herum geschaffen, ne? Und er hat tatsächlich, also dieses Davidverse bezieht sich auf ein erweitertes Universum oder eine fiktive Welt, die er mit in seinen Musikvideos und in seiner Kunst erschafft. Also thematisch drehen sich seine Songs und Projekte ganz oft um Herzschmerz, Isolation, Schuld, innere Konflikte, Dystopie und manchmal enthalten sie halt auch sehr morbide Bilder. Und im Zentrum von diesem Davidverse, von seinem selbst kreierten Universum. Ich hoffe, Nina, verstehst du, was ich damit meine?
Ja.
Ja, also dass er sich so eine eigene Welt aufgebaut hat und diese Welt künstlerisch quasi umsetzt. Okay, gut, weil ich habe es am Anfang nicht ganz so ganz greifen können. Auf jeden Fall im Zentrum von dieser Welt, die er sich selber geschaffen hat und die viele Fans gleichzeitig total fasziniert und auch verängstigt, ist Itami. Itami ist eine Figur und Itami bedeutet, ist ein Name und kommt aus dem Japanischen und bedeutet schlicht Schmerz. Und in Davids künstlerischer Sprache ist Itami aber viel, 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 viel mehr als nur ein Wort. Itami ist nämlich sein dunkles Alter Ego. Ja, ihr könnt euch das vorstellen, quasi ein Schatten und ja, wie so ein böser Zwilling, der sich in seinen Videos, Texten und Konzepten immer wieder auftaucht. Ne? Itami hat auch richtig, er hat ihn auch dargestellt, trägt zum Beispiel eine Augenbinde, blutbefleckte Hemden und ja, bewegt sich so wie so ein Agent des Chaoses. Mal ist er der Täter, mal ist er das Opfer in seinem Universum. Aber Itami soll immer wieder, ja, so seine Schattenseite widerspiegeln. Und David hat auch in Interviews darüber gesprochen. Und er sagt, in seinen Geschichten gibt es ganz oft einen Detektiv, der versucht, die Verbrechen aufzuklären, die Itami dann begangen hat. Und er ist quasi, David ist der Cop, der Good Cop, er ist der Detektiv, der versucht, die Verbrechen aufzuklären, die eben sein böser Zwilling gemacht hat. Also Itami und David sind zwei Seiten derselben Medaille. Es geht immer gut gegen Böse, Licht gegen Dunkelheit. Aber man darf nicht vergessen, dass eben beide Figuren David selbst sind. Ihr könnt euch, vielleicht kennt ihr den Film Fight Club, einer meiner Lieblingsfilme, wo es ja auch darum geht, um eine, ja, schizophrene Person, die ein Alter Ego kreiert hat, einen bösen Alter Ego, der die ganzen Sachen macht, die die gute Person sich niemals trauen würde. Der einfach hemmungslos ist, keine Grenzen kennt und alles quasi, die ganzen Fantasien einfach umsetzt. Und er sagt auch mal im Interview, I was the detective and there is an evil version of myself that would come out in random moments. Also, ich bin der Detektiv und da ist aber eine böse Version von mir, die einfach rauskommt in ganz random, also in ganz, was heißt random auf Deutsch, Lina, in Momenten.
In so ganz willkürlichen
Momenten. Genau, in ganz willkürlichen Momenten. Und das finde ich halt eben, muss ich sagen, genau das wird es langsam, finde ich, unheimlich, weil das spiegelt sich ja auch irgendwie wieder in seiner ganzen Musik wieder, ne? Also Itami taucht immer wieder auf mit blutigen Händen, eine gebrochene Gestalt, immer wieder mit Symbolen von Gewalt und Tod. Und jetzt mit dem Fund dieser 15-Jährigen, von dem Nina aber auch noch ganz viel ausführlich sprechen wird, wird das Ganze natürlich mit Itami etwas gruseliger, ne? Weil man fragt sich natürlich auch, oder ich, war das wirklich nur Kunst? Oder ist es vielleicht so eine Art düstere Vorahnung? Hat er vielleicht, am Anfang hat man gesagt, okay, dieses alte Ego ist einfach nur eine Kunstfigur, aber war es wirklich nur eine Kunstfigur? Oder ist das tatsächlich ein Teil von ihm, den man ernster nehmen sollte, sage ich mal? Und Fans fragen sich natürlich auch, wie schon gesagt, ist es eine Kunstfigur oder ein Spiegel von etwas, das tiefer in ihm selber schlummert? Ist David Burke nur ein junger Mann, der seine Isolation quasi in Kunst verwandelt hat? Oder steckt in ihm sehr viel mehr Dunkelheit, als er selbst jemals zugeben würde? Und das lässt einen einfach auch nicht mehr los. Und dann kam eben der 8. September 2025, ein Tag, der alles verändert hat. Und damit übergebe ich aber an dich, Nina, weil du dir das Ganze noch viel, viel, viel mehr angeschaut hast, was an diesem Tag passiert ist. Und du wirst uns in einen Fall hineinführen, der ja im Moment nicht nur die Musikwelt, sondern auch die Polizei und Öffentlichkeit ziemlich erschüttert.
Ja, und das auch zu Recht. Es ist tatsächlich, also ich muss dazu sagen, es kommen tagtäglich immer wieder neue Details irgendwie an die Öffentlichkeit und man muss so ein bisschen auch filtern und auch aufpassen, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also erstmal fangen wir von vorne an. Was ist passiert? Du hast es ja gerade schon gesagt, der 8. September 2025, das ist auch wirklich ein Wendepunkt in seinem Leben eigentlich, ne? Weil vorher, wie du eben schon sehr eindrücklich beschrieben hast, lief alles wunderbar bei ihm und irgendwie war der, auch wenn wir ihn jetzt nicht unbedingt kannten, nicht in unserer Bubble unterwegs war, quasi dieser David, dann war der doch schon eine große, große Person, ne, für viele Menschen. Der ist auch in Coachella zum Beispiel aufgetreten, das wusste ich nicht. Richtig krass, ja. Aber genau an diesem Tag findet die Polizei von Los Angeles im Kofferraum eines Tesla, der auf seinen Namen zugelassen ist oder war, eine verweste Leiche von einer Jungfrau. Ausgangspunkt dieser tragischen Entdeckung ist ein Abschlepphof in den Hollywood Hills. Bereits Tage zuvor hatte ein Mitarbeiter auf dem Gelände einen beißenden, stechenden Geruch wahrgenommen. Der hatte dann schließlich dann auch die Behörden alarmiert. Und die sind dann nach Angaben des LAPD, sind Polizeibeamte am 8. September um 12.30 Uhr mittags eben zu diesem Abschlepphof angerückt. Und dieses Fahrzeug, dieser Tesla, war ein paar Tage zuvor verlassen aufgefunden und auf das Gelände gebracht worden. Erst nach Öffnen des Kofferraums bestätigt sich dann die bittere Vorahnung. Im Inneren liegen sterbliche Überreste in einer Plastiktüte verpackt von einer Person, die zunächst natürlich erstmal gar nicht zugeordnet werden kann. Die Leiche so stark verwest, dass es schwer war, überhaupt irgendetwas zu identifizieren. Und dann wurde natürlich sofort dann eben die Identitätsklärung quasi angeschoben und forensische Methoden und Ermittlungen an den Tag gelegt. Und dann war relativ schnell klar, also dieser Leichnam hat ein sehr markantes Tattoo am rechten Zeigefinger. Und zwar ein rotes, also nach dem Motto, also wenn man den Zeigefinger so an den Mund legt. Also SHHH sozusagen, dazu erzähle ich aber später noch mehr. Für die Mutter des Opfers ist dieses Tattoo genau ein entscheidender Hinweis. Sie sagt dann relativ schnell, bei der Toten handelt es sich um die dann mittlerweile 15-jährige Celeste Rivas Hernandez aus Lake Elsinore in Kalifornien. Die wurde nämlich bereits seit April 2024, damals war sie 14, als vermisst gemeldet. Also die war seit anderthalb Jahren nicht auffindbar und man hat sie halt eben gesucht. Mhm. Es gab dann weitere Untersuchungen, darunter zum Beispiel ein Abgleich der Zähne und auch die Beschreibung der Vermisstenanzeige und so wurde alles abgeglichen. Das war nämlich dann letzten Endes natürlich irgendwie seit 1,5 Jahren war nicht klar, wo ist dieses Mädchen. Und dann hat die Mutter gesagt, okay, aufgrund des Tattoos, das ist meine Tochter. Und dann war natürlich relativ schnell klar, wurde es abgeglichen. Und das hat dann den Verdacht bestätigt. Celeste verschwand in Lake Elsinore, etwa 150 Kilometer südlich von Hollywood ist das. Und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens etwa 1,57 groß. Sie hat ihr schwarzes, langes Haar in so Wellen getragen, hat schwarze Leggings und ein Tube-Top angehabt und hatte ein Armband an und kleine Ohrringe an ihren Ohren. Das war damals die Beschreibung, die Vermisstenanzeige. Beim Auffinden der Leiche betrug das Gewicht der Überreste nur noch etwa 32 Kilo. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens wog Celeste rund 54 Kilo. Das wurde dann auch bekannt gegeben. Wie Angehörige dann relativ schnell der Polizei sagten, hatte es zuvor wiederholt, also das Mädchen, von einem Freund mit dem Namen David erzählt. Auch Celestes Mutter bestätigte gegenüber TMZ, das ist so ein Portal wie ähnlich wie bei uns die Bild vielleicht, dass ihre Tochter mit jemandem namens David zusammen war. Soll wohl auch dann relativ schnell klar gewesen sein, dass es Videomaterial und Fotos eben gibt von den beiden. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Und auch hier schon einmal, auch da werde ich gleich nochmal ausführlicher drauf zu sprechen kommen, aber auch hier schon einmal erwähnt, David hat eben auch diesen Schriftzug an seinem rechten Zeigefinger. Also die haben ein und dasselbe Tattoo. Ihr Bruder Matthew, also Celestes Bruder, hat dann auch relativ kurz danach auch erzählt, Celeste sei von zu Hause weggegangen, um mit David einen Film anzuschauen und sei nie wieder zurückgekehrt. Er sagte außerdem, David habe seine jüngere Schwester regelmäßig mit genau diesem Tesla abgeholt, in dem sie später tot aufgefunden wurde. Hier jetzt schon einmal der Hinweis, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil die Schlagzeilen überschlagen sich gerade, was das angeht. Und wir wissen alle, TikTok und Social Media ist ein wilder Ort. Da stimmt nicht immer alles, was man sieht. Aber das habe ich jetzt aus sehr seriösen Printmedien aus Amerika. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass da was dran ist. Die ersten Tage nach der Veröffentlichung der Nachricht sind natürlich Schockwellen, vor allem in den sozialen Netzwerken unterwegs. Die Umstände des Auffindens, also eben dieser weltbekannte Künstler und dieses verschwundene junge Mädchen aus Kalifornien, sorgen für ein riesen Medienecho, auch weil der Wagen zuvor nicht als gestohlen gemeldet wurde. Also dieser Tesla trug ein Kennzeichen aus Texas und stand seit Wochen wohl verlassen in verschiedenen Straßen in den Hollywood Hills, bevor er dann auf diesem Abschlepphof landete. Anwohner berichteten dann auch, dass das Fahrzeug mehrmals an unterschiedlichen Stellen gesichtet worden war, oft für mehrere Wochen an einer Adresse, bevor es dann wieder umgeparkt wurde. Und David soll eben 2023 diesen Tesla auf seinen Namen haben eintragen lassen. Wenig verwunderlich eben, dass er dann relativ schnell in den Kreis der Ermittlungen geriet. Die Abteilung für Mord und Raub beim LAPD hat dann die Ermittlungen übernommen, hat aber erst keine Details veröffentlicht, natürlich bewusst. Und dieser Fall wird als Death Investigation und nicht als Mordermittlung geführt. Mhm. Das sind natürlich erstmal viele Fragen, die man sich stellt. Warum erstmal so? Aber genau das, es muss halt erstmal geklärt werden, wie Celeste überhaupt zu Tode gekommen ist. Das alles ist halt eben noch unklar. Dutzende Beamte haben dann 12 Stunden lang Davids Haus in den Hollywood Hills durchsucht und haben Computer und Beweismittel beschlagnahmt. Es gab dann aber relativ schnell auch die Aussage der Polizei, es gibt erstmal keine Festnahme, kein Haftbefehl, kein Tatverdacht. David ist weder Tatverdächtiger noch Person of Interest, denn man sagt, viele Menschen hatten eben in all diesen Wochen Zugang zu diesem Auto. Also okay. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das Management von David hat dann auch relativ schnell betont, dass er lückenlos mit den Ermittlungsbehörden kooperiere und eben helfe bei den Ermittlungen. Mittlerweile weiß man auch, dass Celeste mehrere Male von zu Hause abgehauen ist. So zum Beispiel auch einige Monate vor ihrem endgültigen Verschwinden, sag ich mal. Das hat dann nämlich eine Lehrerin von ihr erzählt. Man hat sie später in den Hollywood Hills gefunden und wieder nach Hause gebracht und dann wurde sie wieder ein paar Monate später vermisst. Es gibt auch Videos von Überwachungskameras, die zeigen, wie sie wirklich von zu Hause so wegrennt. Ne? Also in so einer Jogginghose und so einem Top rennt sie über die Straße, mal schlendert sie so ein bisschen, mal rennt sie wieder. Also das scheint öfters gewesen zu sein. Man vermutet, dass sie aus schwierigen Familienverhältnissen kommt oder dass irgendwie zu Hause einige Probleme oftmals gab, weswegen sie immer wieder davon lief. Sie soll auch einen gefälschten Ausweis gehabt haben, um als Eltern durchzugehen. Auch das wird gleich nochmal spannend, weil ja sie tatsächlich auf Partys unterwegs war und so und alle aus ihrem Umfeld immer dachten, beziehungsweise aus Davids Umfeld, sie sei älter. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Es gibt natürlich, wie ihr euch denken könnt, ganz, ganz, ganz viele offene Fragen in diesem Fall. Also das, was Fredi eben schon erzählt hat, relativ schnell verbreitet sich vor allem der Songtext von Romantic Homicide, weil es genau eben da um diesen gedanklichen Mord an einer geliebten Person geht. Ne? Also genau das, was man dann irgendwie so interpretieren kann, wie das, was da gerade eben im Real Life quasi passiert. Das wird auf jeden Fall ja bis ins kleinste Detail auseinandergenommen. Dazu kommt aber auch das, was ich eben schon erwähnt habe, dass David eben auch dieses Tattoo an seinem Zeigefinger hat. Dazu muss man sagen, dass dieses Tattoo kein seltenes Tattoo ist. Es wurde super beliebt, nachdem Rihanna sich das 2008 hat tätowieren lassen. Es haben auch Promis wie Lindsay Lohan oder Lily Allen oder so. Ne? Deswegen kann man da jetzt nicht sagen, okay, krass, die zwei haben so ein super special Tattoo, sondern das war irgendwann mal so ein Trend. Und TMZ hat ein bisschen recherchiert und ist sich sicher, dass David dieses Tattoo seit September 2024 hat, weil da wurde das erstmals auf einem Foto ja erkennbar. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie schon komisch, dass den Gerüchte irgendwie nachsagen, die hätten ein Verhältnis gehabt und die haben beide dieses Tattoo, also irgendwie ist es schon krass. Es gibt dann auch Internetgerüchte über eine Schwangerschaft von Celeste und weitere Leichen, aber wirklich, da muss man ganz vorsichtig sein, da gibt es keine offiziellen weiteren Hinweise. Aber natürlich weitere Spekulationen, auch vor allem bei TikTok. Es sind alte Fotos mit David irgendwie zu sehen, die dann auch Celeste neben ihm zeigen. Ob es wirklich dann Celeste ist, wird dann immer überprüft. Also das ist alles total schwer irgendwie voneinander zu differenzieren. Es gibt aber einen weiteren Songtext von ihm, Rehab. Auch der heizt die Debatte an. Denn der wurde an Celestes 13. Geburtstag veröffentlicht. Und hier geht es darum, dass einer zierlichen, brunetten, weiblichen Person der Arm abgeschnitten wird.
Was?
Mhm. Es ist, ich habe den mal übersetzt, wortwörtlich heißt es da, es ist zu viel für mich, damit umzugehen. Weiße Rosenblätter, gebrochene Herzen und blutige Sandalen, übereinander gestapelte Leichen, gute Undercover-Arbeit. Jetzt ist es zu schade füreinander. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und kommentiert. Ist natürlich, kann man jetzt wieder argumentieren, dann doch künstlerische Freiheit oder wie auch immer. Er hat sich ja da in diese Parallelwelt sozusagen immer wieder gebracht. Aber ich finde es schon krass, dass schon zwei Songs jetzt sind, die wir hier erwähnen, die irgendwie...
Ja, und ich finde auch, also ich finde ihn auch irgendwie gruselig. Also ich finde auch die Parallelwelt, die er erschaffen hat, unheimlich. Ne? Also mit diesem Itami, mit dieser Figur, die ja irgendwie wie so eine Projektion wirkt, wo David dann alles, so seine ganzen dunklen Fantasien, Aggressionen und so hin auslagert, ne? Dass er halt sagt, das hat nichts mit mir zu tun, das ist alles der Itami, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Teil von ihm, es kommt ja alles von ihm. Und dann hat er diese gruseligen Songtexte, wo es oft anscheinend ja auch jetzt um Tod und Leichen geht. Also ich finde, das ist schon irgendwie...
Ja, es ist total verrückt.
Ja.
Und dann gibt es, aber das wurde halt nie bestätigt, auch das kursiert jetzt gerade in den Netzwerken. Vor 2 Jahren soll er einen Songtext mit dem Titel Celeste rausgebracht haben. Darin singt er sowas wie, das Mädchen mit meinem Namen auf ihrer Brust tätowiert, ich bin verrückt nach ihr, ich liebe dich so sehr. Also ein klassischer Liebessong. Wir werden euch auf jeden Fall das, was im Internet kursiert, also diese Verse oder diese Songpassagen werden wir euch auf jeden Fall auch noch posten. Und dann habe ich mal so ein bisschen weiter mich in diese Rabbit Hole begangen. Unter einem seiner TikTok-Videos von Februar 2024 findet man einen Kommentar, in dem er beschuldigt wird, sich mit einer Teenagerin angelegt zu haben. Da steht wortwörtlich, waiting for LAPD to get your ass for messing with a 13-year-old girl. Also, ich warte darauf, dass die Polizei dich schnappt, weil du dich an einer 13-Jährigen zu schaffen gemacht hast. Komisch. Passt halt genau, ne? Zu all diesen Umständen. Weiterhin ist auch TikTok voll mit anderen Dingen. Also zum Beispiel sollen Freunde von ihm TMZ erzählt haben, dass sie immer davon ausgegangen sind, dass Celeste seine Freundin sei. Die wären oft zusammen feiern gewesen und sagen halt eben, die beiden hätten eine romantische Beziehung gehabt. Und aber auch, dass alle geschockt gewesen sind, als sie erfuhren, dass Celeste damals erst 14 war. Ne? Also hier kommen wir gerade wieder zu diesem Punkt, dass sie eine Fake-ID hatte und die damit immer feiern waren und so. Und dieses Mädchen aber einfach super jung war. Man sagt auch, dass David Kontakt zu Celeste aufgenommen haben soll. Da war sie damals 11 oder 12, also noch viel jünger. Ne? Aber das zeigt halt eben, dass die zwei sich dann doch schon ein bisschen länger auch kannten. Ich habe es ja eben schon erwähnt, es gibt eben Videos und Fotos von den beiden. Es gibt zum Beispiel eins, das soll sie bei einem seiner Konzerte zeigen, nachdem sie verschwunden ist. Aber da weiß man mittlerweile, dass sie das nicht ist. Also weißt du, es sind natürlich immer so grisselige Aufnahmen von irgendwelchen Überwachungskameras und so. Super schwer. Also ich glaube auch, dass da die LA LAPD echt jetzt einiges zu tun haben wird, da wirklich von falsch und richtig und irgendwie von stichhaltigen Hinweisen zu unterscheiden. Ne? Also ich glaube, das ist ein Brett. Man muss aber auch sagen, es gibt einiges an Kritik an der Polizei. Das werde ich aber gleich nochmal erwähnen. Erstmal habe ich mich natürlich gefragt, was sind die Auswirkungen auf seine Karriere? Also ich meine, er war so riesig im Business und so beliebt, aber mit der Identifizierung der Leiche dann eben am 17. September war es natürlich klar, okay, die Karriere, das wird Auswirkungen haben. Ne? Er hat gerade erst sein Album Withered rausgebracht und das hat weltweit immer größere Streamingzahlen erzielt. Aber dann hat er bzw. sein Management überraschend dann doch alle ausstehenden Termine seiner US-Tournee abgesagt. Es gab noch Shows in San Francisco und Los Angeles und ein Event, was riesig war für seine Karriere, nämlich das Grammy-Museum-Konzert in Los Angeles. Das sollte am 24.09., also jetzt vor ein paar Tagen, stattfinden und sollte eigentlich sein neues Album feiern und Einblicke in seinen ganzen kreativen Prozess und seine beispielhafte und aufsteigende Karriere geben. Das wurde aber gestrichen. Offizielle Begründung eben die laufenden Ermittlungen und der Verweis auf die Zusammenarbeit mit den Behörden. Es gab weitere Promo-Events, auch die wurden ausgesetzt. Er sollte in Europa auch auftreten, jetzt im Herbst. Die standen zunächst weiter im Kalender, aber dann wurde auch die Europa-Tournee gestoppt und alle Ticketseiten verweisen auf eine Stornierung. Man sagt eben, aus Respekt vor den Ermittlungen wurde das jetzt alles erstmal auf Eis gelegt. Aber auch nicht nur natürlich, was die Musik angeht. Er hatte natürlich auch dadurch, dass er so ein Riesenname war in dieser Bubble, sage ich jetzt mal, hatte der natürlich auch Kampagnen mit Marken und hat darüber auch Geld verdient. So zum Beispiel mit dem Schuhunternehmen Crocs, ne, diese Gartenschuhe ja eigentlich, und Hollister. Auch die haben ihn jetzt erstmal aus den Kampagnen ausgeschlossen. Was natürlich auch für Firmen eben sehr rufschädigend sein kann, wenn die mit so einer Person in Verbindung gebracht. So, aus dem Umfeld und aus der Gesellschaft gab es natürlich auch super viele Reaktionen zurück. Erstmal bleibt eine Welle der Betroffenheit, vor allem in Celestes Heimatstadt Lake Elsinore. Da haben Freunde und Familie Mahnwachen abgehalten. Die Eltern fordern öffentlich Gerechtigkeit und Aufklärung. Die Bewohner und natürlich dann aber auch die Medien beschäftigen sich mit der Frage, wie ein seit mehr als einem Jahr vermisstes Mädchen dann kilometerweit von zu Hause tot in einem schlechten Zustand der Leiche im Auto eines prominenten Musikers landen kann. Ne? Also how? Wie geht das? Die Spurensuche wird eben, habe ich ja eben schon mal auch gesagt, wird nicht detailliert mitgeteilt. Man weiß, stand jetzt nicht, wie Celeste das letzte Mal oder wann sie das letzte Mal lebend gesehen wurde, noch wie eben dieser Kontakt mit David eben wirklich war. Super komplex. Es ist richtig krass, vor allem, weil, ne, das habe ich ja eben auch schon gesagt, da so viel Sachen im Umlauf sind, von denen man wirklich aufpassen muss, ob die wirklich stimmen oder nicht, ne, dass ich mich gefragt habe, okay, es ist für die Polizei wirklich nicht so einfach, weil eben auch diese Person, die da verdächtigt wird, halt eben eine bekannte Person ist, das macht es ja bekanntermaßen halt auch eben nicht leichter.
Ja, und es ist auch schwierig, ihn nicht vorzuverurteilen, ne? Weil, wie soll ich das sagen, es passt halt irgendwie schon alles zusammen. Dieser kleine Junge, der in Isolation aufgewachsen ist, der irgendwie dann sich eine Welt geschaffen hat, um dem Ganzen zu entkommen, um seine Kreativität auszuleben. Dann hat er sich einen bösen alter Ego erschaffen, ja, hat scheinbar immer schon von Mord und von Leichen fantasiert. Und dann auf einmal wird eine Leiche gefunden.
Ja,
schon. Da fragt man sich ja schon so ein bisschen, hat vielleicht Itami Überhand genommen und hat dann wirklich mal ein echtes Verbrechen begangen und nicht nur in seiner Fantasie und nicht nur in seiner Kunstwelt, ne? Ich finde das schon ganz schön spooky, muss ich sagen.
Ich auch. Ich finde es richtig, ist schon fast mysteriös. Ne? Das könnte ein Film sein tatsächlich. Ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie schon gesagt, es kommen tagtäglich neue Details irgendwie an die Öffentlichkeit. Wir werden das auch definitiv weiter verfolgen. Aber erstmal habe ich mich natürlich dann auch gefragt, wie geht's jetzt weiter? Also Celestes Leiche wurde mittlerweile ihrer Familie freigegeben. Todesursache und Motiv weiterhin unbekannt. Es läuft also eben, wie gesagt, alles weiter. Es kommen natürlich immer mehr Augenzeugenberichte auch irgendwie. Jetzt wurden irgendwelche Nachbarn auch interviewt oder beziehungsweise befragt, die sagen, die haben die beiden mehrfach zusammen gesehen und haben gedacht, das seien einfach normale Teenager, die da irgendwie durch die Straßen laufen und so. Also man muss sich jetzt natürlich erstmal, oder die Ermittler werden sich jetzt auf Überwachungskameras, auf Handy-Ortungsdaten, Kontaktspuren irgendwie, die werden das alles versuchen zu rekonstruieren, um dann eben genau zu wissen oder so möglichst genau zu wissen, was genau passiert ist. Sicherlich wird da irgendwann auch mal was an die Öffentlichkeit kommen, aber was ist natürlich fraglich jetzt gerade. Die Staatsanwaltschaft ist aber natürlich nicht so amused über all das. Die sagen nämlich, oder der leitende Staatsanwalt sagt, es sei schockierend und erschütternd, dass bisher noch niemand festgenommen worden sei. Wenn Sie eine Leiche in Ihrem Auto finden, ist das nicht gut. Wenn sie zerstückelt ist, ist es noch schlimmer. Und dabei berücksichtigen wir noch nicht alles andere, was wir schon in diesem Fall gehört haben, sagt er eben.
Ach, du Scheiße.
Deswegen schockiert es mich, dass niemand verhaftet wurde. Aber ich gehe davon aus, dass sich das innerhalb der nächsten wenigen Tage ändern wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Also das hat er jetzt ganz aktuell dazu gesagt und ich verstehe es auch so ein bisschen, ne? Weil, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn man jetzt mal von dem ausgeht oder das mal runterschreibt sozusagen, was man gerade da hat. Man hat das Auto einer berühmten Person, es ist auf den zugelassen, das wird immer wieder umgeparkt, aber er hat es nie als gestohlen gemeldet. Und in diesem Auto wird auf einmal die Leiche eines Mädchens gefunden, die irgendwie mit ihm in Verbindung gebracht werden kann. Mal davon abgesehen, ob jetzt diese ganzen Songtexte irgendwie auch eine Verbindung dazu haben oder nicht, aber trotzdem sagen ja Freunde, die waren irgendwie, die kannten sich. Es gibt Fotos von denen, die haben ein und dasselbe Tattoo. Also wie viele Zufälle soll es denn bitte noch geben?
Ja, und vor allem, wenn, ich weiß nicht, hätte man das nicht auch, wenn die zusammen gewesen wären, sage ich jetzt mal, und dann ist sie auf einmal für ein Jahr verschwunden, hätte man das nicht vielleicht sogar auch gemeldet und hätte gesagt, wo, oder ne, sie ist vermisst, wo ist denn meine Freundin? Keine Ahnung, sie meldet sich nicht mehr. Hätten Freunde da nicht auch irgendwas sagen müssen in einem Freundeskreis? Finde ich halt also ein bisschen mysteriös, auch dass sie auch einfach ein Jahr lang quasi verschwinden konnte.
Total. Ja, und ich, aber da kommt natürlich wieder hinzu, die ist öfters halt, wie gesagt, abgehauen. Vielleicht haben dann alle gedacht, naja, gut, okay, ist wieder jetzt so. Keine Ahnung, ich finde es. Also je länger ich drüber nachdenke und je mehr ich irgendwie zu diesem Fall mir durchgelesen habe, habe ich gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Also das ist so absurd, dass man irgendwie denkt, das kann einfach, das ist ein Scherz. Das ist irgendwie ein Scherz der Medien, keine Ahnung was. Also es ist wirklich so gruselig.
Und irgendwie auch so offensichtlich. Es ist irgendwie sehr offensichtlich. Und da bin ich mal gespannt, ob es wirklich so offensichtlich ist oder ob da doch noch ein bisschen mehr dahinter steckt und bin gespannt, was dann da noch rauskommt, ne? Ob da vielleicht, ja, keine Ahnung, eine ganz andere Wendung auf einmal in diesem Fall ist. Aber wie du schon sagst, es ist wirklich wie in so einem Film. Es ist echt, ja, es ist krass. Es ist wahnsinnig spannend und ich finde es auch total spannend, dass der Fall jetzt noch weiterläuft. Also, dass man noch gar nicht weiß, ne? Du hast ja gesagt, man kennt die Todesursache nicht. Okay, sie wurde, du hast gerade auch gesagt, zerstückelt und in Plastiktüten gefunden. Oft allein die Vorstellung. Allein dieses.
Ja, klar, also, woran ist sie genau gestorben, ne? Man, da sehen dann auch Sachen, es kann natürlich auch sein, sowas wie jetzt zum Beispiel wurde dann genannt in einem Artikel, dass sie eine Überdosis gehabt hat und er, David, war dabei und hatte Angst vor der Verantwortung, obwohl er eigentlich sozusagen in dem Moment nichts damit zu tun hatte. Also, wisst ihr, was ich meine?
Aber allein die Tatsache, also dieses Zerstückeln, das macht mich ja immer so fertig. Wie kommt man denn, also dieser Prozess, einen Menschen zu zerstückeln, das ist auch gar nicht so einfach.
Nein.
Gerätschaften musst du erstmal haben und einen Ort finden, wo du das mal, also das ist, das meine ich halt, wenn eine zerstückelte Leiche, da muss man sich schon wirklich damn viele Gedanken gemacht haben, wie und wo man diesen Körper auseinandernimmt, sage ich mal.
Ja, vor allem, wo du es jetzt gerade so laut aussprichst und nicht drüber nachdenke, passt das natürlich auch wieder voll zu seinen Songtexten. Ne? Genau das, dass der da irgendwie von abgeschnittenen Körperteilen spricht und sowas alles. Das sind halt irgendwie so gefühlt eins zu eins die Fantasien, die er in diesen Songtexten immer...
Und die Itami hatte seine abgespaltene Persönlichkeit. Man kann das natürlich als Kunstfigur abtun, aber all seine, sag ich mal, was er in der Kindheit gemacht hat oder erlebt oder wie seine Kindheit verlaufen ist, kann natürlich dazu führen, dass du einen Teil deiner Persönlichkeit abspaltest und dann da ein alter Ego entwickelst.
Ja, mich würde das tatsächlich auch mal interessieren, also generell diese Persönlichkeitsspaltung, wenn da irgendwie Psychologinnen, Psychologen unter euch sind, dann schreibt uns das gerne mal. Ich finde das mega spannend, aber
es ist
super komplex.
Total.
Und in diesem Fall ist natürlich aber auch dieses Ding, auch das haben wir ja ganz oft, ist einfach, ich finde es immer wieder natürlich erschreckend auch, ist es gut in dem Moment, wo halt irgendwie Dinge an die Öffentlichkeit kommen und Geheimnisse irgendwie gelüftet werden. Aber ich finde es genauso erschreckend, wie schnell sich da so ein Lauffeuer bei Social Media vor allem entwickelt. Ne? Also ich bin gerade in so einer Bubble, dass sowohl bei Instagram als auch bei TikTok mir nur noch Videos dazu angezeigt werden von irgendwelchen Leuten, die mit irgendwem gesprochen haben, die irgendwo irgendwen mal gesehen haben wollen und so. Und ich will damit nicht sagen, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die wirklich dann auch stichhaltig sind und die irgendwie Hand und Fuß haben. Aber so oft springen dann natürlich auch Leute mit irgendwelchen Hinweisen auf den Zug auf, wo du so denkst, hä? Wo kommt das jetzt auf einmal her?
Ja, man darf auch nicht vergessen, man scrollt da ja auch noch zwischendurch durch. Ne? Du guckst ja manchmal, überfliegst du solche Videos ja auch nur und liest so ein paar Schlagzeilen und denkst dir, ach krass, und dann bist du ja auch schon wieder weiter. Also man guckt sich ja auch nicht jedes Video immer ganz genau an, beziehungsweise recherchiert dann nochmal, ob das auch wirklich stimmt. Also ich finde das immer super, super gefährlich, diese Rabbit Holes, weil irgendwann wird es halt einfach, ja, wild. Und ich glaube, als ein Beispiel dazu, das war mit Donald Trump, war ich irgendwann in so einem Rabbit Hole, genau. Und dann habe ich aber einmal kam nur, wo mir nur Reels angezeigt, wo er so junge Kinder im Arm hatte und dann hieß man, guck hier und er mit kleinen Mädchen und so. Ja, das war halt seine Tochter. Das wurde aber in dem Reel halt auch nicht klar, weil man die Tochter auch nicht von vorne gesehen hat, sondern nur von hinten. Und man dachte so, oh Gott, ja, der hat ja jetzt auch junge Mädchen im Arm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und am Ende war es halt sein Kind. Ja, Da habe ich auch gedacht so, okay, man muss echt zwischendurch ein bisschen Obacht. Ein bisschen vorsichtig sein, ne?
Filtern. Man braucht so einen eigenen Filter, glaube ich.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ja, erschreckend, aber natürlich weniger erschreckend wie das, was da jetzt gerade irgendwie passiert ist. Ich werde das auf jeden Fall, also auch nicht nur für euch alle, sondern auch für mich persönlich, weil ich bin jetzt so angefixt, ich will jetzt wissen, wie es da weitergeht und was da jetzt rauskommt und wie die Ermittlungen weitergehen und was genau heißt auch, ne, er kooperiert mit den Behörden. Also dazu habe ich tatsächlich nichts finden können, außer dass es eben heißt, er setzt seine Tour aus, um da zu sein und zu kooperieren. Aber ja, bin ich mal gespannt.
Ey, mega spannend. Ein mega, mega spannender Fall. Danke, dass ihr das vorgeschlagen habt. Nina, danke, dass du dich auch nochmal für den Fall eingesetzt hast. Du meinst, boah, Freddy, der ist so spannend. Das ist richtig, richtig geil. Und ich finde auch dieses Thema mit der Kunstfigur, diesem Alter Ego, dieser Persönlichkeitsspaltung auch hochgradig interessant. Und dieses ganze, ja, Dunkle, was er noch so mitbringt, weil er war auch deswegen auch so beliebt, weil er halt sowas, er hat, war halt nicht so der Glamour-Typ und der immer so, ja, ich will das Scheinwerferlicht, sondern war eher so ein zurückhaltender, in sich gekehrter junger Mann, der halt etwas Düsteres mitgebracht hat und aber ganz oft von seinem Herzschmerz und von ja, diesen dunklen Themen halt eben auch gesungen hat und von dieser Isolation, die er erlebt hat als Jugendliche. Und ich glaube, so viele Jugendliche können sich halt mit ihm, auch gerade durch die Corona-Zeit, ne, können das halt nachempfinden und haben sich damit halt einfach identifizieren können und dass er deswegen auch so erfolgreich geworden ist und halt auch so authentisch auch ist, ne, für ganz, ganz viele. Deswegen umso schockierender, dass jetzt sozusagen diese düsteren Gedanken, Fantasien tatsächlich Realität geworden sind in diesem Fall. Mega krass. Ich bin total gespannt, was da rauskommt, wer der Täter gewesen sein soll. Wirklich, unglaublich spannend. Ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung.
Ich auch. Es wird auf jeden Fall Update-Folgen dazu geben. Und wenn ihr in der Zwischenzeit irgendwas findet, irgendwas seht dazu, schickt uns das immer gerne. Ne? Also wir freuen uns total, weil auch wir haben begrenzte Kapazitäten und sehen auch nicht immer alles. Deswegen, wenn ihr da irgendwas habt und so, dann haut uns das rüber. Das finden wir ganz toll. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in einer Woche wieder, wenn wir wieder eine Update-Folge haben. Und bis dahin hoffe ich natürlich sehr, dass euch das gefallen hat hier alles. Und habt einen schönen Tag.
Ja, ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.